Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Satire.
Darf
Satire.
Alles.
Satire.
Darf.
Satire.
Alles.
Satire.
Darf. Alles.
Satire.
Was darf.
Satire.
Alles.
Darf. Satire.
Darf.
Satire.
Darf.
Was darf.
Satire.
Darf.
Satire.
Was darf.
Die Satire.
Übertreiben. Was darf.
Übertreiben. Was darf. Übertreiben.
Satire.
Übertreiben.
Satire.
Satire.
Darf alles.
Schonungslos, klug und gewitzt. So soll Satire sein. Das haben auch wir uns für heute auf die Fahnen geschrieben. Wir sind Studenten des Tübinger Seminars für allgemeine Rhetorik, die sich im Praxisseminar Satire im Hörfunk mit unserem Dozenten Reinhold Hermanns zusammengefunden haben, um unter dem Motto »Zur Kenntlichkeit entstellt« zum satirischen Husarenritt anzutreten. Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Alexander Puschmann. Zum Auftakt erstmal Musik. Milt Buckner mit The Beast. Und wir beginnen jetzt mit unserem bunten Satire-Reigen. Unser erster Appetithappen, der Diätenwahnsinn. Im Dschungel der Ernährungsweisheiten herrscht Verwirrung. Welches Essen ist gut, welches schlecht? Welche Ernährung verlangt ein gesunder Körper und welche die Konsumethik? Auf seiner Suche nach der perfekten Diät berichtet Thomas Friedrich von einem zehrenden Selbstversuch.
Es ist eine anstrengende Nacht im Leben eines Studenten. Ich habe mir bereits das ein oder andere Bier in die Synapsen gebügelt und mein Geldbeutel hat auch schon fettere Jahre gesehen. Hunger habe ich aber trotzdem. Der Gang zu Mahmoud, dem Dönermann meines Vertrauens, ist obligatorisch. Wie ein Superstar betrete ich seine heiligen Hallen. Doch als ich im Spiegel sehe, wie ich mir diesen fetttriefenden Hackfleischdrehspieß in den Kessel pumpe, wird mir eins klar. Scheiße, bin ich fett geworden. Das muss sich jetzt ändern. Eine Diät muss her. Ich informiere mich über gesunde, abwechslungsreiche und nachhaltige Diäten. Von Trends wie Superfood ist hier die Rede. Essen soll heutzutage anscheinend nur gut sein, wenn es bio, vegan und fair gehandelt ist. Im besten Fall hat es noch einen exotisch klingenden Namen. Was zur Hölle soll denn bitte Baobab sein? Nach 4 Wochen geistiger Vorbereitung und einem tränenreichen Gespräch mit Dönermann Mahmoud begebe ich mich in mein neues Leben. Ich verabschiede mich von meinen Tiefkühlpizzen und dem billigen Dosenbier, das mich die letzten Jahre so treu begleitet hat. Gerüchten zufolge kaufen normale Menschen ihre Lebensmittel nicht so wie ich an der Tanke, sondern im Supermarkt. Ich gehe also zu einem dieser Konsumtempel, um mal nach gutem Essen zu suchen. Fleisch hat seinen Ruf als wertvolles Nahrungsmittel leider verloren. Darauf sollte ich also auch mal verzichten. In der Kühlregalabteilung finde ich zu meinem Erstaunen jedoch Fleisch ohne Fleisch. Was für eine tolle Erfindung! Süße, kleine Sojabohnen werden zu einer Masse verarbeitet, die dann in eine schnitzelähnliche Form gepresst wird. Auf der Packung steht dann der originelle Name: vegetarische Schnitzel Typ Hähnchen. Das finde ich super, denn dadurch müssen sich die Grasfresser keine neuen Wörter einfallen lassen. Sie benutzen einfach das gleiche Vokabular und das gleiche Essenszeremoniell. Nur halt ohne echtes Fleisch. Aber irgendwie kann ich mich mit dieser Pampe nicht so recht anfreunden. Also mache ich was anderes. Als ich in der Gemüseabteilung stehe, kommt mir eine andere Diät in den Sinn. Low Carb soll toll sein. Für die Ungebildeten unter euch, das ist Englisch für wenig Teig. Also im Prinzip alles, was irgendwie satt machen würde. Um aber nur von Gemüse satt zu werden, muss man kiloweise davon essen. Meine Kloschüssel wird's freuen, das kann ich euch sagen. Es wird irgendwie immer verwirrender. Da wären auch noch so Sachen wie die Eiweißdiät. Das heißt, ich stopfe Proteine in mich hinein, dass die Heide wackelt. Beim Anblick der Eierkartons werde ich jedoch ein bisschen traurig, wenn ich darüber nachdenke, wie viele ungeborene Küken hier liegen, die genauso gut standesgemäß bei Kentucky Fried Chicken hätten landen können. So langsam reicht es mir. Irgendwelche Ernährungsapostel wollen mir mit ihren pseudowissenschaftlichen Diäten weismachen, was gesund und ungesund sein soll. Ich frage mich, was ich überhaupt noch essen darf. Wo bleibt denn hier der Genuss? Nein, bei dieser blöden Missionierung, da mache ich nicht mit. Nö, wisst ihr was? Ich mache jetzt meine eigene Diät. Ich stelle mir einen leeren Teller hin und schau mal, was passiert. Da wird wohl hoffentlich niemand etwas dagegen haben.
Essen kann nicht nur bei Diäten schwierig sein. Kennt ihr das? Man freut sich bereits morgens auf den Weg zur Arbeit auf ein tolles Abendessen mit der oder dem Liebsten. Doch ausgerechnet das Restaurant der Wahl bereitet einem nun einige Bauchschmerzen. Wer Ordnung schafft, schafft Freude, besagt ein altes chinesisches Sprichwort. Bei Larissa Lewis hat sich diese Freude erst ziemlich spät eingestellt, beim Schreiben ihrer Glosse über ihr sehr persönliches Esserlebnis. In unserem Lokal geht das leider nicht, lautet der Titel ihres Stücks.
Dienstagabend, 19 Uhr. Mein Freund und ich trafen pünktlich beim Chinesen ein. Die Idee, an diesem Abend essen zu gehen, kam am Nachmittag. Wir hatten noch einen Gutschein. Ich reservierte telefonisch, weil man weiß ja nie. Zielstrebig kam ein Kellner auf uns zu. Der Laden war leer. Ob wir reserviert hätten, fragte er. Ich nickte und scherzte noch, das wäre ja wohl gar nicht nötig gewesen. Er führte uns durch den Raum, vorbei an schönen Fensterplätzen und großen unbesetzten Tischen. Wir nahmen Platz. An einem winzigen Tisch. Neben den Toiletten. Irritiert schauten wir uns an. Zuckten mit den Schultern, der Klügere gibt schließlich nach und studierten die Karte. Für mich als Vegetarier war die Auswahl begrenzt. Das bin ich aber gewohnt. Mit ein wenig Flexibilität sowohl bei mir als auch in der Küche kein Problem. Nach den Getränken bestellten wir die Speisen. Das taten wir auf klassisch chinesische Art, per Rechenaufgabe. Für mich bitte die 30a. Entschlüsselt ein Curry. Mit Beilage nach Wahl. Das A stand für Tofu. Das gehe leider nicht. Die 30 sei nicht vorrätig, meinte der Kellner. Ob ich stattdessen die 34 mit Tofu bekommen könne, statt mit dem Fleisch, das eigentlich dabei war, fragte ich. Das gehe leider nicht, meinte der Kellner. Bei der 34 könne man die Beilage nicht einfach tauschen. Ob ich stattdessen die 25 bekommen könne, bei der zwar Tofu als Beilage dabei, die Soße allerdings scharf war und ich sie nicht scharf haben könne, wenn das denn ginge, fragte ich. Das gehe leider nicht, meinte der Kellner. Die Schärfe könne man nicht einfach austauschen. Nachdem ich mich mit etwas ganz anderem zufrieden gab, bestellte mein Freund die 23. Aber bitte ohne Salat. Er mag nämlich keinen Salat. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Das gehe leider nicht, meinte der Kellner. Den Salat könne man nicht einfach weglassen. Er solle den Salat doch einfach nicht essen. Unser Tisch war, welch Überraschung, zu klein für zwei Gedecke. Wir nahmen unsere Sachen und suchten einen anderen Platz, etwas abseits vom stinkenden Klo. Der Kellner stellte sich uns in den Weg. Das gehe leider nicht. Der Platz könne nicht einfach gewechselt werden. Wir hatten den vorherigen Tisch schließlich reserviert. Der Laden immer noch leer. Wir trotteten zurück zu unserem Tisch, schoben ihn allerdings mit einem ebenso winzigen Nachbartisch zusammen. So hätten wir zumindest genügend Platz. Ehe wir uns versahen, stand der Kellner da. Das gehe leider nicht. Die Tische könnten nicht einfach zusammengeschoben werden. Wie soll er das denn verbuchen? Wir säßen schließlich an Tisch 9, nicht an der 8. Wir baten um die Rechnung. Mit Gutschein bitte, sagte ich. Oh, dafür hätten wir am Anfang Bescheid geben müssen. Das habe er ja jetzt gar nicht als Gutscheinzahlung gebucht, meinte der Kellner. Das gehe nun leider wirklich nicht.
Darren Malakian and Scars on Broadway mit Yamu, My Son. Ihr hört noch immer Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Satire im Hörfunk. Ein Test, der euch genau verrät, wer ihr seid? Das klingt verlockend, oder? Solche Persönlichkeitstests gibt es schon seit über 70 Jahren. Sie liegen aber gerade wieder im Trend, natürlich bei Instagram und Co., aber auch für das ein oder andere Bewerbungsgespräch. Rona Eckhardt hat für uns einmal bei einem Anbieter für derlei Tests angerufen und landete bei folgender Hotline.
Hallo und herzlich willkommen bei der Telefonhotline der Individual Personality Test GmbH für individuelle persönliche Persönlichkeitstests. Wir beraten Sie gerne zu unserem absolut individuellen, sehr persönlichen und direkt auf Sie zugeschnittenen Angebot an individuellen Personality-Tests für Ihre Persönlichkeit. Im Gegensatz zu bekannten Tests wie Myers-Briggs oder dem Big Five sind unsere individuellen Personality-Tests wirklich absolut individuell und sehr persönlich. Das wurde uns höchstwissenschaftlich bestätigt von unserem hauseigenen Institut für Individual Personality Test Psychologie. Um Ihnen das bestmögliche individuelle, sehr persönliche Persönlichkeitstestangebot anbieten zu können, geben Sie bitte an, warum Sie sich für unsere individuellen Personality-Tests interessieren. Möchten Sie einen individuellen Personality-Test durchführen, um anhand Ihres Ergebnisses mehr über sich und Ihren Charakter zu erfahren? Dann drücken Sie bitte die 1. Möchten Sie einen individuellen Personality-Test durchführen, weil Sie bei Ihrem Arbeitgeber ein Zertifikat vorweisen müssen? Mit einem dieser höchst wissenschaftlichen und absolut sinnvollen Testergebnisse können Sie zum Beispiel Ihre persönliche Eignung für unbezahlte Praktika unter Beweis stellen. Dann drücken Sie bitte die 2. Oder möchten Sie einen individuellen Personality-Test durchführen, um das Ergebnis online zu nutzen? Sie möchten zum Beispiel das Ergebnis Ihres Persönlichkeitstests in Ihr Instagram-Profil schreiben? Oder Sie wissen, dass Sie nur mit der Angabe Ihres Personality-Testergebnisses im Profil bei Tinder Ihre große Liebe finden werden? Dann drücken Sie bitte die 3. Vielen Dank! Für Ihre gewählte Option des individuellen Personality-Tests werden wir 92,16 € berechnen. Für weitere 192,16 € erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem individuellen Personality-Test-Zertifikat eine ausführliche Analyse Ihrer Persönlichkeit als PDF-Dokument. Und für nur weitere 292,16 € erhalten Sie Zugang zu unserem Online-Portal. Dort finden Sie Hörbücher, Videos und Tipps für das Leben mit Ihrer individuellen, sehr persönlichen Persönlichkeit. Um Ihnen den von Ihnen ausgewählten individuellen Personality-Test nun definitiv anbieten zu können, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen. Bitte geben Sie die letzten beiden Ziffern Ihres Geburtsjahres ein. Vielen Dank! Wir denken, dass Sie an einem Zusatzangebot unseres Kooperationspartners interessiert sein könnten. Die Individual Personal Gesichtspflege GmbH bietet für Menschen Ihres Alters eine Antifaltenpflege für reife Haut an. Bleiben Sie für das individuelle, sehr persönliche Angebot einfach nach dem Gespräch in der Leitung. Um Ihnen den bestmöglichen individuellen Personality-Test anbieten zu können, benötigen wir noch einige weitere Informationen von Ihnen. Bitte geben Sie die 22-stellige IBAN Ihres Girokontos ein. Leider konnten wir Ihre Eingabe nicht verarbeiten. Bitte geben Sie erneut die 22-stellige IBAN Ihres Girokontos ein. Leider konnten wir Ihre Eingabe nicht verarbeiten. Wir haben Sie anhand Ihrer Telefonnummer bereits in unserer allgemeinen, aber sehr persönlichen Kontodatenbank aller in Deutschland gemeldeten Personen ausfindig gemacht. Wir werden den Rechnungsbetrag für Ihren individuellen Personality-Test und Ihre persönliche Gesichtspflege dann einfach von Ihrem Konto abbuchen.
Für Fußballfans gibt's nichts Schöneres. Man trifft sich in der Kneipe ums Eck mit den Kumpels, trinkt ein paar Bier und schaut Champions League. Für den durchschnittlichen, dem Fußball eher abgeneigten Gewohnheitsbiertrinker stellt dies jedoch ein absolutes Schreckensszenario dar. Mitgefühl erzeugen für alle Gequälten möchte Julian Ettema mit einem Besuch in seiner Kneipe.
Ein typisch studentischer Dienstagabend. Gemütliches Beisammensein in der Lieblingskneipe um die Ecke.
Das Bier schmeckt, die Leber arbeitet. Die dunkle, rauchverhangene Atmosphäre ist eine wahre Wohltat nach einem anstrengenden Tag. Doch plötzlich wird diese Atmosphäre zerrissen vom grellen Aufblitzen eines LED-Bildschirms und einer gröhlenden Moderatorenstimme. Mit Schrecken muss der Stammtisch feststellen, verdammt, es ist wieder Champions League. Für Fußballfans die schönste Zeit im Jahr. Für die, die es nicht sind, in etwa so angenehm wie eine vierstündige Darmspiegelung. Egal wo man hingeht, überall läuft Fußball. Selbst wenn es mal der Fall ist, dass die Mehrheit der Gäste darum bittet, den Fernseher heute mal nicht einzuschalten, sobald auch nur ein treuer Fan das Lokal betritt, drückt das Personal auf die Fernbedienung. Die Masse muss dulden, was der eine will. Ein Machtverhältnis, das ein paar der sehr in die Jahre gekommenen Gäste bekannt vorkommen dürfte. Kneipenbesucher, wollt ihr den totalen Fußball? Wenn es nach dem Stammtisch gehen würde, wäre die Antwort nein. Denn unserer Meinung nach ist Fußball, so wie zuvor erwähnte Darmspiegelung, voll für den Arsch. Trotzdem erleben wir zwangsläufig jedes Spiel in sämtlichen Einzelheiten mit. Und das, obwohl wir demonstrativ mit dem Rücken zum götzengleich angehimmelten Bildschirm sitzen. Denn sein Geschehen spiegelt sich in den leeren Augen der Fans und hallt aus ihren hohlen Köpfen wider. Begleitet von Lauten und Gesten, wie man sie auch von anderen Primaten kennt. So verrät dem Stammtisch der Blick in schmerzverzerrte Gesichter, gepaart mit einem Chor von Stöhngeräuschen, dass gerade einer der Spieler seine nicht erfüllte Schauspielerkarriere auslebt, nachdem ihm ein anderer auf den kleinen Zeh getreten ist. Oder wie der Fachmann es nennt, klares Foul! Die ohrenbeleidigende Jubelgesänge bedeuten ein Tor für die von der Allgemeinheit favorisierte Mannschaft, lallende, oh, Verzeihung, schallende Buhrufe eines des Gegners. Und wenn wüste Beschimpfungen durch den Raum fliegen, hat der Schiedsrichter offensichtlich eine Fehlentscheidung getroffen. Zum krönenden Abschluss, nachdem man 90 Minuten das Privileg hatte, diesem faszinierenden Naturschauspiel beiwohnen zu dürfen, lässt sich durch ohrenbetäubendes Primatengeschrei und ein an der Wand zerschellendes Weizenglas, gefolgt vom erfrischenden Gefühl einer auf den Kopf klatschenden Bierfontäne, auf ein triumphales Spielende schließen. Naja, immerhin werfen sie nur mit Gläsern um sich und nicht mit Fäkalien, so wie andere Affen. Und wenn wir uns Mühe geben, können wir Nicht-Fußballfans sogar noch etwas Positives in der Sache sehen. Schließlich soll Bier ja gut für die Haare sein und den Besuch im Affenhaus sparen wir uns auch noch.
Leider ging ja die letzte WM eher in die Hose. Aber Deutschland kann trotzdem stolz sein. Wir sind immerhin Recycling-Weltmeister. Vor der eigenen Türe kehren, ja, das kann der Deutsche. Aber wie benimmt er sich in Nachbarsgarten? Vom Spannungsfeld zwischen kultureller Annäherung und Vermeidung von Plastikmüll im Urlaub zeugt folgendes Telefonat, das Miriam Guttenberger für uns belauscht hat.
Ja, hallo.
Na du, macht das Tauchen Spaß?
Ja, total. War jetzt zweimal tauchen und hatte schnell einen tollen Hecht an der Angel.
Was, wirklich? Wie hast du das denn geschafft?
Ach, ich habe dem Tauchlehrer einfach brav zugehört, wie er über die Berge vom Plastikmüll schimpft. Da hatte ich ihn dann schnell an der Angel. Aber weißt du, auch wenn der Müll gleich auf der Nachbarinsel verbrannt wird, also mich stört es nicht wirklich. Der beißende Gestank hilft mir, das leckere Essen vom Strandlokal nicht riechen zu müssen.
Ja, stimmt. Du bist ja auf Diät.
Ja, genau. Und wenn der Himmel immer so dunstig ist, erinnert mich das an das Regenwetter zu Hause und ich fühle mich gleich etwas heimeliger.
Ja, verstehe. Sag mal, ist die Unterwasserwelt eigentlich wirklich so farbenfroh?
Oh ja, da gibt es orangene, gelbe, grüne und sogar pinke Plastikflaschen. Und ich habe sogar eine Plastiktüte vom Bräuningerland gesehen. Da muss ich unbedingt mal wieder hin. Gut, dass ich daran erinnert werde. Da sieht man mal wieder, wie lange die halten.
Oh ja, total.
Puh, aber ich sag's dir, bei den vielen Strohhalmen und Plastikfetzen im Haar ist es verdammt schwierig, nicht wieder aus dem Wasser zu steigen wie Medusa.
Oh, schick doch mal ein Foto.
Naja, Hauptsache ich kann überhaupt ins Wasser. Weißt du, ich finde es echt unmöglich, dass die Kreuzfahrtschiffe immer ihre Müllmassen ins Meer kippen.
Was trinkst du denn da?
Ach, eine kühle Cola. Light natürlich. Mit einem Strohhalm vom letzten Baden.
Aus der Flasche?
Nee, aus dem Becher. Weißt du, ich bin ja in einem Urlaubsland, da will ich nicht negativ auffallen, nur weil ich eine Flasche nutze. Das könnte als Anstacheln zum Widerstand ausgelegt werden.
Ja, definitiv.
Außerdem ist das erst mein 15. Plastikbecher für heute und wir haben schon 16 Uhr.
Oh, Kaffeezeit.
Mhm. Apropos Kaffee. Weißt du, wie blöd die Leute klotzen, wenn ich für meinen Kaffee keinen Plastiklöffel benutze? Da habe ich echt Angst, dass mich jemand selbst an den Löffeln zieht.
Mhm.
Also hier im Urlaub will ich mich all dem lieber anpassen. Zurück in Deutschland werde ich wieder Plastik vermeiden. Ganz sicher.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy.
Miriam und Larissa im Duett über die Müllhalde der Welt, gefolgt von Bobby McFerrin mit Don't Worry, Be Happy. Hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute über Satire im Hörfunk. Bleiben wir beim Thema ökologische Nachhaltigkeit. Hier gilt, Aktivismus ist eine feine Sache. Dank Fridays for Future ist das Thema jetzt ja in aller Munde und viele nutzen die Chance, ihrem Leben endlich einen Sinn zu verleihen und marschieren mit auf der Demo der Gerechten. Manch einer in unserem schönen Lande fühlt sich aber wohl bedrängt durch so viel moralischen Druck und wittert Gefahr für seine Freiheit. Wo sind da die Aktivisten? Ist Thema eines etwas ratlosen Gesprächs im Café, das Vasiliki Toros aufgeschnappt hat.
Ich kann's kaum glauben. Hast du die Nachrichten gesehen? Jetzt will uns dieses links grün versiffte Jugendpakt schon unser Essen wegnehmen.
Oh mein Gott, nicht schon wieder.
Nichts darfst du mehr als Deutsche. Also, wenn ich mein Steak für 99 Cent grillen will, dann werde ich das auch machen. Ich lasse mir das doch nicht verbieten.
Recht so.
Und die Autos, wollen sie uns auch nehmen?
Pfui.
Das ist doch deutsches Kulturgut. An nichts darf man mehr Spaß haben. Aber ich sag's dir, ich werde mein BMW auch bis ins Grab fahren. Da können diese Hippies gar nichts dagegen tun. Ich lass mir das nicht nehmen.
Genau. Och, nichts darf man mehr genießen. Mhm. Letztens habe ich beinahe eine vegane Wurst gekauft. Stell dir das mal vor. Das
ist ja ekelhaft.
Oh, dass man das überhaupt Wurst nennen darf, ist schon ein Verbrechen. Und dann diese Thunberg. Die ist doch sowieso die Schlimmste.
Ja.
Die fliegt doch auch zu ihren Konferenzen. Die tun doch alle nur so scheinheilig, aber besser sind die selbst auch nicht. Hey, apropos Fliegen, mir fällt gerade ein, wie war denn eigentlich dein Urlaub?
Oh Gott. Ich sag's dir, China war furchtbar. Diese Gören sollten lieber dort was verändern, wo es wirklich notwendig ist.
Ja eben.
Ich sag's dir, ich war geschockt. Ganz furchtbar. Diese Asiaten, gar keine Rücksicht auf Verluste. Kaum steige ich aus dem Flugzeug, muss ich feststellen, dass du die Luft da kaum atmen kannst.
Leck mich fett.
Kein Wunder, dass die alle Masken tragen. Und das Gerücht stimmt. Die essen da wirklich Hunde.
Bäh, oh Gott, nein.
Ein ganzes Fest haben die dafür, das musst du dir mal vorstellen. So was Grausames habe ich noch nie gesehen. Die halten sie in winzigen, und ich meine wirklich winzige Käfige, so, dass sie sich gar nicht umdrehen können.
Ach du Scheiße.
Nur, um sie dann zu häuten und zu essen.
Oh, das ist ja widerwärtig.
Ich sag's dir, ekelhafte Kultur. Wenn das jemand meinem Hund antun würde, dem würde ich den Hals umdrehen.
Ja, ich doppelt. Und ja, die wollen doch uns unsere Steaks und Autos nehmen, während woanders die Umwelt zerstört wird. Da fragt man sich doch ernsthaft, ja, wo bleiben eigentlich die Aktivisten, wenn man sie tatsächlich mal braucht?
Nicole mit Ein bisschen Friede, womit sie 1982 den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. Jetzt ein kleines Ratespiel. Was ist das? hat einen grünen OB, zweitklassige Kicker, einen kopflos werdenden Bahnhof und wirbelt viel Feinstaub auf. Richtig, Stuttgart. Wenn euch das nächste Mal dort die Luft wegbleibt, hier erfahrt ihr, was die Stadt so atemberaubend macht. Cedric Kirchhöfer mit einer dreistimmigen, szenischen Wiedergabe eines TV-Interviews mit einem grünen Politiker zum Thema Kesselluft.
Heute hier in der Stuttgarter Innenstadt mit der amtierenden Regierung zum Thema: Muss ich für den Lungenkrebs überhaupt noch rauchen? Ja, dicke Luft im Hause Stuttgart. Dazu ein Interview mit der CDU und wir, halt, Moment.
Er greift sich ans Ohr.
Ach, tatsächlich. Scheinbar haben wir in Stuttgart eine grüne Regierung, meine Damen und Herren.
Der Politiker runzelt die Stirn.
Habt ihr das nicht gewusst?
Ach, Ivo, die Grenzen verschwimmen eben ein wenig. Nun zum Thema. Die Luft im Tal wird immer schlimmer. Durch die Frischluftschneisen hat wenigstens die Natur etwas für unsere Gesundheit getan. Nun aber sind sie bald allesamt zugebaut. Die Brücke zwischen Heslacher Tunnel und Schattenring kappt die Kaltluftwand und revanchiert sich ihrerseits mit Feinstoffen und Abrieb. Das Allianzgebäude fungiert als überdimensionaler Türsteher mit rassistischen Tendenzen gegen Sauerstoff. Wie lässt sich das erklären?
Was wollen Sie bitte schön ohne Straße und Brücke mit unseren dicken Benzer und SUVs auffangen? Ohne Automobilindustrie verlieren wir alles, was uns im Ländle attraktiv macht. Nur für Spätzle mit Soße und saure Wein kommt doch niemand da her.
Der Kameramann liegt röchelnd am Boden. Ihm war der Sauerstoff ausgegangen.
Na gut,
sagt der Politiker.
Dann bringen wir es im Radio. Gegen das Allianzgebäude waren wir offiziell natürlich auch. Aber auf dem monatlichen Scheck steht, das passt schon. Au!
Er hat das Mikrofon auf den Kopf bekommen. Dem Tonmann versagt der Kreislauf.
Jetzt aber mal unter uns, da uns die Zeuge wegsterbet. Es hat euch bis gut. Uns geht der Platz aus im Kessel. Und der Wohnraum kann eh keiner mehr zahlen. Das mit der Luft spricht sich um. Wenn keiner mehr nah will, werdet auch die Miete günstiger. Aber es ist immer dasselbe. Gibt's ein Problem, wird gemeckert. Findet die Politik eine Lösung, ist auch nicht recht. Was ist mit Ihnen los?
Das Team aus dem Allgäu ist die Luftverschmutzung nicht gewohnt. Der Reporter liegt hyperventilierend im Busch. Langsam rollt sein Kuli die Steige runter.
Weichlinge,
brummt der Politiker und zündet sich im Gehen eine Zigarette an.
Satire.
Darf
Satire.
Alles.
Satire.
Darf
Satire.
Was darf
die Satire?
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute unter dem Motto Zur Kenntlichkeit entstellt. Satire im Hörfunk. Einer unserer Beiträge ist vor der Wahl der neuen SPD-Vorsitzenden entstanden. Und der Beitrag muss der guten alten SPD doch so in den Ohren geklingelt haben, dass sie nicht, wie allgemein erwartet, Olaf mit Partnerin, sondern Saskia mit Partner gewählt hat. Kann echt nur folgender Song gewesen sein, der dazu geführt hat. Und den hat sich Anthea Waldmann ausgedacht und vermutlich der SPD vorab zukommen lassen. Ein Song, in dem beide, Olaf und Saskia, auftreten. Und das in einer Person. Wer es hört, versteht, warum die Wahl so ausging.
Olaf? Willst du wirklich kandidieren? Was ist bloß los mit dir? Deinetwegen sind wir abgeschmiert, stationalisiert mit Agenda und Hartz IV. Einst waren wir echte Sozis, doch jetzt nicht mehr in der zweiten Scheiß-Kroko. Kannst du ernsthaft kandidieren? Du willst doch nur weiter regieren.
Entschuldigung, Saskia, ich bin Vizekanzler.
Genau so.
Also, das kann ich jetzt hier aber so nicht stehen lassen, Frau Genosse, ne? Das müssen Sie schon verstehen. Immerhin hat die SPD auch eine Verantwortung für Deutschland. Immer diese linksradikalen Spinnereien. Lassen Sie es mich einmal wie folgt darlegen. Euch wird warm, dank Klimawandel. Ja, dann öffne ich mein Herz. Dort ist es noch erträglich kühl, denn für Mitgefühl fehlt mir der Speicherplatz.
Oh nein, der Scholzomat hat sich aufgehängt.
Ich fühl mich missverstanden, bin halt Hanseart. Doch das regelt schon der Markt.
Und sowas schimpft sich Sozialdemokrat?
Ich lass nicht los, ich lass nicht los. Die SPD ist voll im Arsch.
Kevin, das können wir doch nicht zulassen. Olaf schmilzt einfach nicht. Tu doch was.
Ihr könnt es nicht verhindern. Nein, ihr könnt es nicht verhindern.
Norbert, ich glaub, das war's. Hi, Alex.
Hä, Anthea, wo kommst du denn jetzt auf einmal her?
Naja, wir sind doch alle Studenten und machen hier Lernradio. Also hat jeder aus dem Seminar einen Text geschrieben und eingesprochen. Da wollen wir dich und deinen Text doch nicht außen vor lassen.
Ja und?
Naja, Lernradio, Satire darf bekanntlich alles. Aber eines eben dann doch nicht. Du kannst doch nicht deinen eigenen Text anmoderieren. Das geht nun wirklich nicht. Deshalb dachte ich, ich mach das.
Ach so. Okay, na dann, bitte.
Ja, wunderbar. Dann mach mal Platz. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ordnung muss sein. In unserer Gesellschaft gibt es schließlich Regeln. Vor allem in einer gepflegten Nachbarschaft. Was passiert aber, wenn ein neuer Nachbar einzieht und sich nicht an die gutbürgerliche Ordnung hält? Alex Puschmann, bleib da ganz cool.
Ich reg mich nicht auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich will mich auch gar nicht aufregen. Aber ich werde ja praktisch, also quasi, ja geradezu dazu gezwungen. Aber jetzt schön ruhig bleiben. Nein, 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 nein. Nur die Ruhe bewahren. Wissen Sie, ich habe einen neuen Nachbarn, den Herrn Frisch, mitsamt Familie oder besser Pack. Von denen grüßt nämlich keiner. Vor allem der Sohn, dieser verzogene Bengel. Der schaut mich ja nicht mal an, wenn der auf der Straße an mir vorbeiläuft. Hört nur sein Bum, Bum, Bum mit diesen abartig riesigen Dingern auf den Ohren. Das kann man ja gar nicht mehr eine Musik nennen, womit der sich da voll dröhnt. Und womit er sich sonst so voll dröhnt, ich will's ja gar nicht wissen. Nein, will ich wirklich nicht. Es ist mir auf gut Deutsch gesagt auch scheißegal. Weil ich stehe über den Ding. Aber dieser Typ, ja, eine wandelnde Unverschämtheit. Es ging schon los, als er einzog. Da hatte er die Handwerker da und die haben in einer Woche dreimal bis hinein in die gesetzlich verordnete Mittagsruhe gebohrt. Einmal ganze 12 Minuten und 34 Sekunden. Ja, ja, ich stand doch am Küchenfenster mit der Stoppuhr. Und ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, also das lassen wir uns nicht bieten. Meine Frau und ich, wissen Sie, wir sind uns nicht immer einig, aber da hat auch sie nicht widersprochen. Naja, ich habe ihm dann den entsprechenden Passus aus der Gemeindeverordnung ausgedruckt, Rücksichtnahme, in fetten Buchstaben auf die Rückseite geschrieben und ihm in den Briefkasten geworfen, damit er mal weiß, mit wem er es hier eigentlich zu tun hat. Ja, weil ich lasse mir das nämlich nicht bieten, Freundchen. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Das nächste Ding war ja dann mit seiner E-Klasse. Ja, weil der feine Herr natürlich E-Klasse fährt. Woher er sich dafür den Zaster ergaunert hat, ich weiß es nicht. Soll er doch. Aber irgendwann ist mir doch etwas aufgefallen. Hat diese Person seine Karre doch immer wieder so hingeparkt, dass das Heck des Wagens von seiner Auffahrt vor dem Haus, und das müssen Sie sich jetzt vorstellen, mehrere Zentimeter auf den Gehweg hineinragte. Regelmäßig. Ich bin ja hin und hab nachgemessen. Fast 20 Zentimeter. Wie soll man denn da noch vorbeikommen? Wissen Sie, ein solches Verhalten ist nach meinen Begriffen einfach nur eines. Asozial. Und dann erdreistet sich diese Person auch noch rauszukommen und mich anzubaffen. Was machen Sie da an meinem Wagen? Da habe ich gesagt, für Ordnung sorgen. Ja, sehen Sie denn nicht, was hier los ist? Aber davon wollte er alles nichts wissen. Wie vernagelt der Typ? Und da habe ich wieder zu meiner Frau gesagt, so geht's nicht. Wenn man hier anständig zusammenleben will. So geht's nicht. Ja, weil wir sind doch hier nicht bei den Hottentotten. Aber dann fing sie wieder an mit ihrem Gezeter. Jetzt reg dich nicht gleich wieder so auf. Das ist doch nicht weiter schlimm. Und dann ging's natürlich los. Weil wenn sie mich so provoziert Und wenn sie eines kann, meine Frau, dann das. Mich provozieren. Da kann selbst ich nicht ruhig bleiben. Das gebe ich auch ganz offen zu. Weil sie widerspricht ja dann auch ständig. Aber dann muss sie eben auch mit den Konsequenzen zurechtkommen. Das ist in meinen Augen eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, das ist doch ganz normal, dass es im Eheleben auch mal hoch hergeht. Da braucht sich auch keiner für zu schämen. Aber für seinen falschen Hund wie meinen Nachbarn, ja, den lieben Herrn Frisch, ist das natürlich ein Grund, mir wieder eins reinzudrücken. Ja, weil er doch dann rüberkam und klingelte, als ich gerade zum entscheidenden Schlag, zum schlagenden Argument ansetzen wollte. Ob alles in Ordnung sei, er habe so einen irritierenden Lärm vernommen. Ganz verlogen, ja, so hier so itisch, stand er dann da. Und dazu noch dieses infame Gesicht. Ja, als ob dem bei seiner Alten nie die Hand ausrutscht. Ach komm. Von so einem lasse ich mir doch nichts sagen. Eine glatte Unverschämtheit ist das doch. Wenn der was gegen irritierenden Lärm machen will, soll er mal schön seinen Köter im Garten ruhig stellen, der ständig rumkläfft wie so ein Gestörter. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein. Ich weiß mir zu helfen. Ich weiß schon, wie ich hier für ein anständiges Zusammenleben aller Beteiligten sorge. Ich habe mir nämlich einfliegen lassen aus Amerika 10 Liter feinstes Rattengift. Im Internet steht, damit kriegt man in den meisten Fällen sogar Pferde kaputt. Und wenn dieses Drecksvieh nebenan mich das nächste Mal aus dem Schlaf bellt, dann kriegt's ein feines Wurschti von mir, aber eins, das sich gewaschen hat. Und dann wollen wir mal sehen, wer hier irritiert ist. Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat genug von zu viel Emotionalität auf der öffentlichen politischen Bühne und hält dagegen. Sein neues Buch »Erst die Fakten, dann die Moral – Warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss« ist erst unlängst erschienen. Die dabei miterschienene Fantasielosigkeit des grünen Politikers bedauert für uns nun Lukas Janssen. Sein Gegenplädoyer? »Erst die Fantasie«. Dann die Moral.
Erst die Fakten, dann die Moral. Boris Palmer sagt, Politik müsse mit der Wirklichkeit beginnen. Dem muss ich leider widersprechen. Ich behaupte nämlich, Politik muss mit der Fantasie beginnen. Denn als Politiker heutzutage muss man doch vor allem eines sein. Und zwar ein Entertainer. Sonst interessiert sich doch keine Sau mehr für dich. Wenn ich in allen Zeitungen auf dem Titelblatt landen möchte, um im Gespräch zu bleiben, dann muss ich meinem Volk auch etwas bieten. Fakten sind da eher langweilig. Und ja, natürlich, ich könnte über Details plaudern, zu Grundrente, Klimapaket, Wehretat. Aber halt, Wehretat? Dann lass uns doch lieber über den Hirntod der NATO sprechen. Und was noch besser wäre, zum Beispiel eine Castingtour, deutschlandweit, mit einem spannenden Finale zwischen Novabo und dem Scholzomat. Die wahren Probleme fallen dann natürlich vom Tisch. Schon klar, aber Hauptsache Action. Und dann vor allem immer nachlegen. Und den rechten Zeitpunkt finden. Und die richtigen Worte. Es bedarf schließlich einiges an Fantasie, zu fragen, warum Politiker denn vor Synagogen herumlungern. Und der kleine Udo? Ein Judas? Genial! Mit so etwas kommt man in die erste Reihe. Vor die Kameras, vors Volk, in die Schlagzeilen. Ein anderes Beispiel. Wenn an der Südgrenze meines Landes Kinder in Flüchtlingsheimen nicht genug Seife und Trinkwasser zur Verfügung haben, und plötzlich ganz böse Schlagzeilen auftauchen. Dann lenke ich davon einfach ab und schlage so etwas vor wie, ach, Man könnte ja auch Grönland kaufen. Die Titelseite gehört am nächsten Tag wieder mir. Also, weg mit den Fakten, Fantasie an die Macht und immer noch ein draufsetzen. Machen Sie bloß nicht den Scheuer und reden 5 Jahre lang nur von der Maut. Oder vom Berliner Flughafen. Oder von der Bahn. Oder von digitaler Versorgung. Oder Bildung. Oder Wissenschaft. Oder überhaupt Zukunft. Das führt doch zu nichts. Höchstens in die Bedeutungslosigkeit. Nein, Herr Palmer, Politik muss mit Fantasie beginnen.
Mit Sissy Strutt. Die Zeit heilt alle Wunden. Kommt Zeit, kommt Rat. Gut Ding will Weile haben. Wir kennen die Weisheiten. Wie valide sind sie aber, wenn man aus der Zukunft auf sie zurückblickt? Etwa beim niemals enden wollenden Brexit. Martin Möller stellt uns ein TV-Interview in ferner Zukunft vor. Mit einem weit vorausschauenden Rückblick auf 500 Jahre Brexit.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu den Tagesnachrichten am 2. Dezember 2519. Großbritannien ist im Schock. Im britischen Unterhaus sind heute zum 3654. Mal in Folge die Abstimmungen über einen Austritt aus der Europäischen Union fehlgeschlagen. Es herrscht Fassungslosigkeit bei allen Parteien. Wir schalten nun live nach London zu unserem Auslandskorrespondenten Wilhelm Wallace. Herr Wallace, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Wallace, eigentlich sollten die heutigen Verhandlungen ja Klarheit darüber bringen, wie es im Drama um den Brexit nun endlich weitergehen soll. Dennoch konnten sich die Abgeordneten heute auch nach über 500 Jahren Verhandlungen nicht auf einen konkreten Kurs einigen. Was also ist geschehen?
Es ist ganz einfach. Eigentlich hätten die Tories heute ja eine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben sollen. Dann drohte der Parteiführer der Tories aber damit, das Parlament zum 424. Mal in Folge in Zwangspause zu schicken, sollte sein Brexit-Deal heute nicht durchkommen. Daraufhin wechselten 75 Tories aus Protest zur gegnerischen Labour-Partei über. Gleichzeitig beendeten die neoliberal-konservativen ihre Koalition mit den Tories, weil ihnen das geplante Tomatenschutzgesetz des neuen Brexit-Deals nicht zusagte. Zwar hätten die Tories auch nach dieser Niederlage gerade noch genügend Stimmen gehabt, um ihren Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bekommen, dann fiel dem Tory Richard Dixon auf einmal jedoch ein, dass er eigentlich ein Mitglied der Labour-Partei war. Und er zog seine Stimme mit den Worten »Ups, my bad« zurück. Womit auch dieser, ehrlich und aufrichtig letzte Deal, ich schwöre es, des Premierministers letztendlich fehlschlug.
Nun hat es die britische Politik auch nach über 182.000 Verhandlungstagen, 978 Gesetzesentwürfen und 36 Regierungswechseln nicht geschafft, sich auf eine Kurslinie in der Brexit-Frage zu einigen. Daraufhin sind heute sämtliche EU-Staaten mit sofortiger Wirkung aus der EU ausgetreten, um, ich zitiere, endlich Ruhe vor diesem sinnfreien Irrsinn zu haben. Damit ist England nun de facto der einzige verbleibende Mitgliedstaat der EU. Herr Wallace, wie geht es nun voraussichtlich weiter auf den britischen Inseln?
Das ist alles noch ein wenig unklar. Der Premierminister meinte vorher in einem Interview, seine Partei würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass England bis Ende nächsten Jahres, ich zitiere, wirklich und wahrhaftig, das ist nun aber echt das letzte Mal, aus der EU austritt. Allerdings besteht das Europäische Parlament nach dem Austritt der anderen EU-Staaten nun zu 55% aus Labour-Abgeordneten. Und diese haben vor einer Viertelstunde angekündigt, sämtliche Austrittspläne der Tories zu blockieren, bis eine Einigung im umstrittenen Tomatenschutzgesetz zustande kommt. Es bleibt also weiterhin spannend.
Wäre es eventuell nicht sinnvoller, einfach ein neues Referendum abzuhalten?
Das ist im Moment eher unwahrscheinlich. Sämtliche Parteien meinten, ein solches Referendum komme für sie nicht in Frage, da es ihnen zufolge sämtliche Glaubwürdigkeit zerstören würde, die das britische Parlament noch besitzt.
Vielen Dank an unseren Außenreporter Wilhelm Wallace. Und nun zu etwas Positivem. Nach langen Verzögerungen wurde der Berliner Flughafen heute endlich fertiggestellt.
Stand up for your country.
Liebe Leute, das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr habt euch aufs Prächtigste amüsiert und womöglich habt ihr gar die ein oder andere Einsicht gewonnen. Wir bedanken uns zuallererst beim geistigen Vater dieser Sendung und unseres Praxisseminars, Reinhold Hermanns, der gemeinsam mit Uli Hägele die Redaktion dieser Sendung hatte. Außerdem gilt unser verbindlichster Dank unserem Tontechniker Klaus Klein und natürlich euch allen fürs Zuhören, sowie allen Mitwirkenden. Danke an Thomas Friedrich, Larissa Lewis, Rona Eckhardt, Julian Ettema, Miriam Guttenberger, Vasiliki Toros, Cedric Kirchhöfer, Antea Waldmann, Lukas Janssen und Martin Möller. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren wollt, besucht doch die Homepage www.mikro-europa.de. Mein Name ist Alexander Puschmann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.